ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
159 Meter lang, 21 Meter breit und am 15. Dezember 1961 auf der Deutschen Werft in Hamburg vom Stapel gelaufen. Das ist der Steckbrief der Cap San Diego. Der Stückgutfrachter der Reederei Hamburg Süd ist bis 1986 im Liniendienst zwischen Europa und der Ostküste Südamerikas unterwegs. Zuletzt unter dem Namen Sangria für die Multitrade Shipping in Monrovia. Ab 1984 lösen die Vollcontainerschiffe der Monte-Klasse die Stückgutfrachter der ersten Cap San-Klasse im Südamerikadienst ab.
Das ist das Ende der Cap San Diego im Liniendienst. Kurz vor der Verschrottung schlägt die Hansestadt Hamburg zu. Sie kauft den Frachter und bringt ihn zurück nach Deutschland. Am 31. Oktober 1986 läuft das notdürftig hergerichtete Schiff Hamburg an. Vom vorübergehenden Liegeplatz am Kirchenpower Kai verholt sie nach 6 Wochen nach Neumühlen. Am 30. September 1989 an die Überseebrücke. Dort ist die Cap San Diego als Museumsschiff eines der Hamburger Wahrzeichen.
Um die Fahrtüchtigkeit zu erhalten, muss die Cap San Diego regelmäßig die Klasse erneuern. Dieser Schiffstüff ist jetzt wieder angesagt. Dazu muss der Frachter in die Werft. Wir haben die Reise nach Bremerhaven begleitet und waren auf der Bredow-Werft, um zu schauen, was genau da passiert. Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3725. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin.
Hamburg.
Es ist Sonntag, der 8. März. Ich bin pünktlich um 17 Uhr an Bord der Cap San Diego an der Überseebrücke. Denn um 18 Uhr soll es losgehen, dann starten wir Richtung Bremerhaven. Auf der Brücke ist bereits der Hafenlotse Jan Peter. Er meldet das Schiff ablegebereit. Kapitän Gerd Sitas gibt das Signal zum Ablegen.
Für die Besatzung klar vorne und achtern. Die Besatzung klar vorne und achtern, bitte.
Von der Nock aus überwacht er das Öffnen der Dockschlösser. Am Bug und am Heck des Schiffes sind bereits die Schlepper Saturnus und Odin, die helfen werden, den Frachter aus der engen Parkbucht an der Überseebrücke ins Elbfahrwasser zu bringen.
Markus, wir sind fertig mit Deutschland. Okay, wir haben
Schleppe
94 war
schon fest.
Ach, Schlepper fest. VW Saturnus.
Ja.
Schlepper fest, okay.
Und Saturnus auch.
Mhm. Fest.
Ja.
Fest. Maschine ist klar.
Mit viel Gefühl und Erfahrung steuern Lotse Jan Peter und Kapitän Gerd Sitas das Schiff ins freie Fahrwasser. Dabei muss noch geklärt werden, wer zuerst darf, der Frachter Dresden oder die Cap San Diego.
Muss doch jetzt nicht unbedingt auch mal ablegen. Dresden, wir sind auf Kanal 10 mit der Cap San Diego.
Wir dürfen zuerst, und vor den Landungsbrücken verabschiedet sich Kapitän Sitas lautstark von Hamburg und den vielen Zuschauern an Land, die extra wegen der Cap San Diego in den Hafen gekommen sind.
Ich mach mal eben Typhoon.
Saturnus.
Der Hafenlotse geht von Bord, der Elblotse kommt und wir fahren an einem unglaublich schönen Abend mit blauem Himmel und einem Sonnenuntergang wie gemalt elbabwärts. Gegen Mitternacht werden wir Cuxhaven erreichen und um 7.30 Uhr sind wir in Bremerhaven an der Kaiserschleuse, dem Eingang zum dortigen Hafen. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wenn eine so alte Dame wie die Cap San Diego zum TÜV muss, immerhin ist sie knapp 65 Jahre alt, dann muss die Reise in die Werft gut vorbereitet werden. Ann-Kathrin Rüss hat den Überblick über all das, was da nötig ist. Sie ist die Geschäftsführerin der Cap San Diego Betriebsgesellschaft und natürlich mit uns an Bord auf dieser Reise elbabwärts Richtung Bremerhaven. Und sie hat mir erzählt von den umfangreichen Arbeiten vorab.
Ja, also so ein Werftaufenthalt bedarf natürlich eine sehr lange Vorplanung. Also wir sind bestimmt schon seit über einem Jahr da dran, die Werftliste zu erstellen, die ganze Finanzierung zu klären. Also sehr viel Vorarbeit, die da reingeflossen ist. Für so eine Fahrt beginnt die Vorbereitung einen Tag vorher. Die Maschine muss vorgewärmt werden, es muss die Gangway reingeholt werden, Ladebäume werden gelegt. Also viele Ehrenamtliche, die da schon viel Vorarbeit geleistet haben.
Und mit wie viel Personen, Mannschaft sind wir jetzt unterwegs nach Bremerhaven, Frauen und Männer?
Genau, wir sind heute 56 Crewmitglieder hier an Bord. Genau, also das ist eine stolze Besatzung. Wir haben hier ja immer eine Mischung von Ehrenamtlichen, von Jung und Alt. Wir haben eben die erfahrenen Ehrenamtlichen, die jetzt nicht mehr unbedingt die gültigen Papiere haben, aber eben die Erfahrung, wie man so ein altes Schiff fährt. Und dann holen wir uns zusätzlich dazu die jüngeren Ehrenamtlichen mit den gültigen Papieren. Und die Mischung macht es eigentlich dann, dass auch dieser Wissensaustausch stattfindet.
Wie ist denn jetzt der Zeitplan? Wir sind am Sonntagabend 18 Uhr losgefahren in Hamburg. Wir werden wann in Bremerhaven sein und wie geht's dort weiter?
Genau, unser Plan ist, dass wir um ca. 7.30 Uhr morgen in der Früh vor der Kaiserschleuse sein werden in Bremerhaven. Dann schleusen wir ein und um ca. 9 Uhr wollen wir dann fest sein an der Westkaje 3.
Und wann geht das Schiff ins Dock?
Ins Dock wird es eine Woche später gehen. Am 16.03. ist nach jetzigem Stand der Plan, dass wir dann ins Dock 3 eindocken.
Das heißt aber nicht, dass das Schiff jetzt erstmal an der Kaje liegt und da nichts passiert. Ich könnte mir vorstellen, die Arbeiten gehen schon los.
Ja, genau. Die Arbeiten werden morgen direkt losgehen. Da werden ca. 80 Werftmitarbeiter das Schiff stürmen sozusagen und mit den Arbeiten sofort beginnen, dass wir dann auch am 30.03. wieder pünktlich ausdocken können. Denn danach startet für uns die Saison und da können wir keinen Tag länger an der Werft bleiben.
Die Liste der Sachen, die gemacht werden müssen, die ist riesig lang. Das schaffen wir hier an dieser Stelle nicht. Aber was ist denn das Wichtigste? Ein paar Punkte daraus aus den vielen, vielen Arbeiten, die da anstehen.
Genau, das Wichtigste ist ja, dass wir das Klassezertifikat bekommen, damit wir weiterfahren dürfen, die Fahrtüchtigkeit erhalten. Und dazu muss eben das Schiff trockengelegt werden, damit wir das Unterwasserschiff reinigen können. Da haben sich über die Zeit viele Muscheln angesetzt. Das muss alles ab. Das Schiff muss neu konserviert werden, damit der Rost eben nicht weiterarbeitet. Es muss eine wichtige Dichtung hinten am Propeller getauscht werden. Dafür muss der Propeller abgenommen werden. Wir werden einige Tanks komplett sandstrahlen und neu konservieren, vor allem den Doppelbodentank 2 ist ein großes Projekt. Wir haben Arbeiten an der Vorpeak, wir werden aber auch die gesamten Masten werden eingerüstet und werden entrostet. Wir werden an den Holzdecks arbeiten, die erneuert werden müssen. Also insgesamt haben wir über 200 Werfpunkte und da steht einiges bevor.
Das klingt nach richtig viel Geld. Was soll das Ganze kosten? Und wir müssen über die letzte Woche reden, da gab es noch mal Geld obendrauf.
Genau. Ja, das ist natürlich immer kostspielig, so ein Werftaufenthalt. 1,5 Millionen kostet das Ganze. Und wir haben diese Woche Gott sei Dank noch vom Bund das Okay gegeben, dass wir da Fördergelder in Höhe von 500.000 erhalten aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm, worüber wir sehr dankbar sind. Und vom Sanierungsfonds von der Hamburger Bürgerschaft haben wir auch 250.000 Euro bekommen. Das sind natürlich schon große Summen, die uns sehr dabei helfen, dieses schöne Hamburger Denkmal zu erhalten. Und die Stiftung Hamburger Admiralität, die Schiffseignerin, wird eben den Rest dazugeben, was nicht unerheblich ist.
Und noch einmal aufs Datum geschaut. Wann haben die Hamburger ihre Cap San Diego wieder, wenn alles planmäßig läuft?
Ja, wenn alles nach Plan läuft, sind wir am 31.03. um ca. 7.30 Uhr wieder zurück an der Überseebrücke in Hamburg.
Der Kapitän an Bord der Cap San Diego auf unserer Fahrt nach Bremerhaven, das ist Gerd Sieters. Ich treffe ihn auf der Brücke. Gerd Sieters ist seit mehr als 4 Jahrzehnten unterwegs als nautischer Offizier auf Containerfrachtern, aber auch auf Museumsschiffen. Und trotzdem, wie besonders ist denn so eine Fahrt mit der Cap San Diego?
Eigentlich versucht man sich den Kopf frei zu halten und sagen, es ist nichts Besonderes. Es ist ein Schiff und und dieses Schiff ist natürlich insofern schon besonders, dass wir kein Bugstrahlruder haben und auch sonst die Technik. ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber für mich als Kapitän ist der Unterschied zu einem neuen Schiff am geringsten. Die Kollegen in der Maschine haben dann natürlich, oder von der technischen Abteilung, die müssen jetzt die Technik von 1961 irgendwie beherrschen. Und da hat sich im Laufe der Jahre auch ein unheimliches Fachwissen bei den Kollegen aus der Maschine herauskristallisiert. So bei mir ist das so, das ist, wie soll ich das sagen, das erste Glied in der Befehlskette ist ja immer irgendwo Sprache. Und ich bin da vorne weg, also gebe ich mit Sprache kund, was bitteschön passieren soll. Und die Kollegen müssen das dann umsetzen und ja, dann sieht es ein bisschen anders aus.
Wir sind 18 Uhr gestartet in Hamburg, an der Überseebrücke sind jetzt kurz vor Wedel, soweit ich das richtig sehe. Ja. Gibt es einen bestimmten Grund, warum wir nachts fahren?
Ja, weil wir morgen früh um 9 in Bremerhaven sein sollen. So, die Werft möchte gerne, dass wir um 9 Uhr da sind. Und das daraus ergibt sich, dass wir im Dunkeln fahren müssen.
Und wie wird die Strecke sein? Wir fahren jetzt elbabwärts, biegen dann Backbord ab.
Ja, wir fahren erstmal bis zur Tonne Elbe und dann biegen wir sozusagen links ab in die Weser. Wir fahren die Hauptfahrwasser, wir fahren nicht durch die alte Weser oder durch irgendwelche Wattenfahrwasser. Also wir fahren schon die Tiefwasserroute. Das hängt damit zusammen, dass wir an einer bestimmten Stelle den Elblotsen abgeben müssen und den Weserlotsen auch an einer gegebenen Position wieder aufnehmen müssen.
Nun fährt die Cap San Diego ja relativ selten. Muss man die Mannschaft besonders trainieren, damit das funktioniert? Oder sind das alles Fachleute, die auf Ansage tatsächlich funktionieren?
Also wir fahren in dieser Gruppe das Schiff 12-mal im Jahr. Also es ist schon erheblich. Das Schiff wird ja mit Großteil mit Ehrenamtlichen gefahren. Für die Ehrenamtlichen, für die neuen Besatzungsmitglieder führen wir Trainingsmaßnahmen durch, ja.
Interessant ist, dass es eine gute Mischung ist, soweit ich das beurteilen und sehen kann. Es sind sehr viele junge Leute, sehr viele ältere Leute. Das funktioniert auch immer noch. Da ist auch der Nachwuchs da, der sagt, ich will auf diesem inzwischen 65 Jahre alten Schiff mitfahren.
Ja, also wir haben natürlich das Gros der Ehrenamtlichen ist also jenseits der, geht hart auf die 70 los. Wir haben auch für die Reisen junge Leute dabei, Schiffsmechaniker, Azubis. Und die sind auch sehr wertvoll für uns, weil wir bestimmte Befähigungszeugnisse vorhalten müssen, die also einige Leute von den Ehrenamtlichen einfach nicht haben.
Jetzt geht es erstmal ein paar Stunden elbabwärts. Wann kommt denn für den Kapitän das nächste Highlight? Ich sag mal, wann wird es denn wieder interessant?
Ja, also für mich wird interessant Brunsbüttel, die Lotsenwechsel einfach. Ne? Und ansonsten ja, ist das immer beobachten, aufpassen, vorbereitet sein auf irgendwelche Eventualitäten. Aber glücklicherweise geht das eigentlich immer.
Kaiserschleuse sind wir wann?
Kaiserschleuse, morgen früh 7:30 vor der Schleuse. Um 9 sollen wir in der Werft sein und das schaffen wir dann auch.
Kapitän Gerd Zitas, wir sind unterwegs mit dem Stückgutfrachter Cap San Diego nach Bremerhaven in die Werft. Wir waren gerade tief unten im Schiff bei der Maschine. Chef über die Maschine ist Harald Bube. Da unten war es so laut, dass wir uns etwas zurückgezogen haben in ruhigere Gefilde. Harald Bube, wenn wir über die Maschine der Cap San Diego sprechen, was haben wir da vor uns?
Das ist eine MAN-Hauptmaschine, ein sogenannter Kreuzkopfmotor mit 11.600 PS, der Motor hat 9 Zylinder. Und das Schiff hat mal, als wir noch Volllast fahren konnten, um die 90 Knoten gemacht.
Und wenn das Schiff wie heute fährt, wie viele Menschen arbeiten da unten in der Maschine? Also wie viele brauchen Sie?
Im Moment sind wir unten mit 5 Leuten. Als das Schiff noch aktiv nach Südamerika fuhr, da waren also auf See nur ein Ingenieur und ein Ingenieursassistent unten. Und im Hafen, da war nur ein Ingenieursassistent unten.
Und was muss gemacht werden im laufenden Betrieb, bevor es losgehen kann, bevor das Schiff wieder auf Fahrt gehen kann, damit die Maschine tatsächlich funktioniert?
Ja, also wenn wir losfahren wollen, müssen wir im Schnitt einen Tag vorher anfangen, den Motor vorzuwärmen, alle Systeme vorzuwärmen. Und dann geht das los, dann wir sind ja in Hamburg an der Pier, haben wir Landanschluss. Das muss umgestellt werden auf Eigenversorgung. Und wenn alles warm ist, dann können wir losfahren.
Das Schiff ist inzwischen 65 Jahre alt. Die Maschine ist wahrscheinlich nicht ganz so alt, aber auch alt. Gibt es denn überhaupt noch Ersatzteile für so ein altes Schiff?
Das ist die Schwierigkeit auf so alten Anlagen. Also kein Hersteller von Motoren, Pumpen oder so legt sich Ersatzteile hin für Aggregate, die 60 Jahre alt sind. Wir haben aber Gott sei Dank das Glück, dass es noch einige Firmen gibt, die Ersatzteile nachbauen können. Das sind teilweise Pumpenfirmen, auch mal unter Privatfirmen, die sowas machen. Wir haben hier in unserem ehrenamtlichen Stamm einige Spezialisten, die haben da gute Verbindungen. Und bislang haben wir das immer alles hingekriegt. Wir haben jetzt hier unten einen Diesel, der ist irgendwann mal zu Schaden gekommen. Und da sind wir jetzt dabei, den wieder aufzubauen. Und über unterschiedliche Beziehungen und Verbindungen haben wir mittlerweile alle Teile zusammen. Sogar eine neue Kurbelwelle wurde noch irgendwo gefunden in Deutschland. Und das ist natürlich dann immer wie ein Sechser im Lotto, wenn man zu will. Nee, also das ist schon schwierig. Aber die Maschine und die Anlagen hier, die sind an Bord, oder die wir an Bord haben, die sind alle sehr gut. Und der Zustand ist wirklich top. Hier funktioniert noch alles.
Sie sind im aktiven Leben auch Seemann gewesen in der Maschine. Wo sind Sie denn da gefahren und war das eigentlich genauso laut wie hier?
Da war das sogar noch lauter. Also jetzt ist die Maschine ja, ich sag mal, die hat vielleicht ein Viertel ihrer Leistung oder etwas mehr. Da war das hier noch lauter. Und heute die modernen Schiffe, die haben Leitstand, der ist klimatisiert, schallisoliert. Da ist es natürlich schon angenehmer. Die Werkstatt ist auch klimatisiert. Aber es ist halt so, ich habe ja hier auf den Schiffen noch aktiv gefahren. Und das war vor 50 Jahren. Und dann war ich anschließend, das war ja schon, der Eigentümer war Hamburg Süd. Und dann war ich insgesamt 40 Jahre bei Hamburg Süd.
Wenn das Schiff jetzt in die Werft geht, muss an der Maschine was gemacht werden oder also ist sie außen vor?
An der Hauptmaschine kommen nur einige Wartungsarbeiten, Kontrollarbeiten. Aber wo wir die meisten Einsatz haben, auch mit Unterstützung der Werft, das sind die Seeventile. Die müssen wir auch vorführen der Klassifikationsgesellschaft, dass die alle okay sind, wenn da Verschleiß oder Schäden sind, dann müssen die ausgetauscht werden, wenn die nicht mehr reparabel sind. Also, und unsere Jungs, die machen Überholventile, die reinigen, Kühler, also alles Sachen, die man nicht im normalen Betrieb so machen kann. Also zu tun haben wir genug.
Wir sind mit der Kap San Diego von Hamburg hier nach Bremerhaven gefahren und eine der ehrenamtlichen Besatzungsmitglieder ist Laura Nix. Laura Nix, was haben Sie hier an Bord zu tun?
Aktuell bin ich auf der Brücke eingeteilt, das heißt, ich bin als Rudergängerin da und führe die Befehle oder die Kommandos von unseren Offizieren und den Lotsen aus. Außerdem bin ich für den Telegrafen zuständig oder kann auch Bilburg führen.
Und das ist auch im richtigen Leben Ihr Job? Sie sind Nautikerin?
Genau, ich bin Nautikerin. Mit dem Abschluss bin ich normalerweise als Offizierin tätig. Hier arbeite ich noch als Deckhand, genau.
Fahren Sie sonst tatsächlich richtig zur See?
Ich bin aktuell in einem Masterstudium. Das mache ich aufbauend zum Nautikstudium. Deswegen bin ich aktuell nicht in der aktiven Seefahrt.
Was ist das für eine junge Frau wie Sie, wenn man so ein altes Schiff fährt? Ist das was Besonderes?
Ja, definitiv, sonst wäre ich nicht hier. Es ist ein richtig cooles Gefühl, mit diesem alten Schiff durch die Gegend zu fahren. Und das ist ja auch noch ein super besonderes Schiff als Wahrzeichen von Hamburg. Und nochmal was ganz anderes als die anderen moderneren Schiffe, die man sonst so fährt. Gerade mit der abwechslungsreichen Crew zwischen alten, gestandenen Seeleuten und jungen Nachwuchs, vor allem Frauen. Das ist gefällt mir sehr gut.
Gibt es eigentlich genug Nachwuchs hier bei den Ehrenamtlichen?
Nein, es gibt nie genug Nachwuchs. Vor allem, weil wir gerne den jungen Nachwuchs mehr stärken würden. Es macht sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen was wie Klassenfahrt, gerade so zum Hafengeburtstag, wenn wir viele junge Leute sind. Also wer Lust hat, muss, auch wenn man nichts mit der Seefahrt zu tun hat, kann gerne einfach mal vorbeischauen. Wir suchen immer neue Leute, die Bock haben, zur See zu fahren.
Wie geht's denn bei Ihnen weiter nach dem Masterstudium?
Dann werde ich mich orientieren, welche Reederei tatkräftige Offizierinnen sucht, und dann werde ich erstmal fahren wollen.
Und wahrscheinlich, wenn immer Zeit ist, der Kap San Diego verbunden bleiben.
Auf jeden Fall, hier werde ich immer wieder zurückkommen.
Hoch und trocken steht die Kap San Diego im Schwimmdock 3 der Lloyd-Werft in Bremerhaven. Das Unternehmen gehört, wie die Bredo Dry Docks, zur Gruppe des Stahlbauunternehmens Rönner. Arbeiter haben in den vergangenen Tagen bereits ordentliche Arbeit geleistet, erzählt Chefingenieur Harald Bube im leuchtend roten Overall. Das Unterwasserschiff, das sieht schon wieder rot aus. Als die Cap San Diego eingedockt wurde, gab es noch Algen, Muscheln und Seepocken am Rumpf.
Das wird abgestrahlt mit Hochdruck, mit Wasserdruck. Und das ist ein Heidenaufwand, den gesamten Bewuchs da wegzukriegen. Und das machen die extra Reinigungsfirmen, die im Auftrag der Werft arbeiten. Und ja, die machen das tagtäglich, die kennen das.
Also als das Schiff in Hamburg losgefahren ist, sah das schier aus, aber nur über Wasser. Unter Wasser war...
Sie sehen das auch da oben an der Wasserlinie, da ist das noch alles sauber. Aber darunter, da war dann auch der größte Bewuchs. Ich glaube, die haben da hinten noch eine Ecke nach, dann können wir da noch mal gucken. Und da haben die auch schon die Außenhaut aufgeschnitten. Die müssen nämlich in den Tanks, da müssen sie Konservierungsarbeiten machen. Und das geht nur, indem sie von außen in das Schiff reinkommen.
Da gehen wir gleich nochmal hin, aber wir stehen jetzt am Heck des Schiffes. Gerade eben waren hier mehrere Arbeiter zugange und haben den Propeller ein Stück weit nach hinten gezogen. Das macht man ja nicht aus Jux und Dollerei.
Nein, da wird die Dichtung erneuert auf der Welle. Dazu muss der abgezogen werden, der Propeller. Und morgen kommt dann Techniker, der die neue Dichtung einbaut, und dann haben wir wieder Ruhe für 10 Jahre. Also dann kann die Cap San Diego noch wieder ohne Sorgen durch die Gegend fahren auf der Elbe.
Und der Propeller, der sieht ziemlich neu aus, ist er aber gar nicht, oder?
Der ist schon 60 Jahre alt, der hat aber die 50 Jahre an Land gelegen als Reservepropeller. Und der ist vor 10 Jahren mal eingebaut worden, weil der alte, der hier drauf war, Beschädigungen aufwies, und deshalb musste er getauscht werden.
Warum hat so ein Schiff überhaupt einen Reservepropeller? Warum legt man sich
sowas? Das hat man damals gemacht. Das waren ja 6 Schiffe insgesamt. Und wenn dann mal irgendwie ein Schiff eine Havarie gehabt hätte, wo der Propeller beschädigt worden wäre, dann hätte man den tauschen können. Aber heute wird das gar nicht mehr gemacht, weil die großen Containerschiffe, die haben Propeller im Durchmesser von über 9 Metern. Und die wiegen 50 Tonnen, also wenn man die herstellt und nur einfach hinzulegen, in der Hoffnung, dass man, wenn man den mal benötigt, einen hat, das wird heute nicht mehr gemacht.
Woher entdeckt man den? War der Vergessenheit geraten? Also
der hat noch in Hamburg auf der Werft gelegen.
Bei welcher Werft?
Und ich glaube, Blum und Voss war das. Ja, das ist ja noch die einzige Werft gewesen, die hatte. Und dann haben die sich irgendwann mal gemeldet, ey, wir haben hier noch einen Propeller von euch. Wollt ihr den nicht haben? Und dann haben wir gesagt, ja klar, nehmen wir den. Und als er dann getauscht werden musste, hatten wir einen zur Verfügung. Das war noch ein Glücksfall.
Die nächsten Tage, was steht noch alles hier im Dock auf dem Programm?
Ja, also jetzt hier wird die Außenhaut gescheckt, da wird die Wanddicke gemessen. Und wenn da irgendwo Beschädigungen sind, dann werden die ausgeschliffen, eventuell aufgeschweißt, oder man muss das Stahl raustrennen und neu einschweißen. Aber so wie das aussieht hier, ist das alles okay. Morgen, da kommt der DNV, unser TÜV, und dann werden wir das nochmal alles abgehen, und dann beginnt die Werft mit der Konservierung.
Ich gehe mit Chief Harald Buber einmal um das Schiff, und er erklärt vieles, zeigt auf die Einlässe der Seewasserventile, die offen stehen. Und vorne am Bug der Cap San Diego angekommen, bewundern wir den eleganten, schmalen Schnitt des Schiffes, auch unter Wasser.
Das gibt's heute nicht mehr, oder?
Nein, heute haben die ja den Wolfsbug. Das war damals alles noch nicht so. Das ist Schiffbaukunst von vor 65 Jahren. Ne? Und wo man hier sagen muss, der Ausdruck Kunst, dieses Schiff wurde ja mit entworfen von einem Hamburger Architekten, Professor Pindau. Und er hat natürlich schlanke Formen gewählt, und deshalb heißen die Schiffe ja auch die weißen Späne des Südatlantiks. Und ist einfach ein schönes Schiff.
Das Hauptfahrtgebiet war ja Südamerika, wenn man da mal so ein bisschen träumen dürfte. Irgendwie da doch mal hin mit so einem Schiff.
Also ich war zuletzt da vor 10 Jahren in Südamerika. Aber das hat sich ja alles geändert. Heute fahren dann fast nur noch Containerschiffe im Liniendienst. Und Liegezeiten hat man nicht mehr. Von Land und Leuten, da sieht man nichts mehr. Und ja, heute ist das eigentlich nur noch an Bord. Einen Einsatz abfahren und dann Urlaub. Und so ein bisschen ist die Romantik aus der Seefahrt verschwunden.
Aber vom rein technischen her, wenn man hier auf der Werft durch ist, wieder Klasse hat, dann dürfte man das, oder? Dann würde das gehen.
Ja, dann müssen wir aber wieder noch extra Zertifikate haben für internationale Fahrt. Die haben wir nicht. Wir haben nur für Küstenfahrt hier in Deutschland. Und wir müssen dann vor allen Dingen auch die Tanks, die Brennstofftanks, alle wieder aufarbeiten. Und das wird natürlich ein unheimlicher Kostenfaktor.
Auf der anderen Seite, dann bleibt das Schiff wahrscheinlich hier.
Das soll hier bleiben. Es ist mal angedacht worden, mal damit nach Südamerika zu fahren, aber das ist sehr illusorisch.
Alle 5 Jahre muss das denkmalgeschützte Schiff eine neue Klasse bekommen und wird dafür gründlich untersucht und wenn nötig auch repariert und erneuert. Harald Pube ist Chefingenieur der Cap San Diego und mit ihm begutachte ich das Schiff von unten. Und da fällt eine Öffnung an der Unterseite auf, in der Nähe des Kiels.
Das ist eine Montageöffnung, damit man die Arbeiten im Tank ausführen kann. Da müssen jetzt die Konservierungsarbeiten gemacht werden. Das heißt, erstmal muss der ganze Schmutz raus, dann muss der Rost raus und dann wird der Tank konserviert. Und damit man nicht von oben durch das Schiff nach unten in den Tank gehen muss, hat man oder werden jetzt in die Außenhaut Löcher reingeschnitten. In diesem Fall 2, da hinten, da kommt auch noch was, dass man da leichter reinkommt. Das ist einfach nur eine Montagehilfe.
Und wenn man da jetzt von unten reinschaut, dann sieht man viel Stahl, dicker Stahl. Das sieht noch ganz gut aus von der Substanz her, oder?
Ja, müssen wir nachher mal gucken. Das wird alles gemessen, die Wandstärke der einzelnen Bereiche. Und wenn das okay ist, dann wird nur der Rost entfernt, die neue Konservierung aufgetragen und dann wird der Tank wieder betriebsfähig hergerichtet.
Und wenn man hat auch mal jetzt die Chance, normalerweise misst man ja auch so die Rumpfdichte mit Ultraschall. Hier kann man mal direkt gucken, wie stark ist das eigentlich gebaut und wie viel ist noch da?
Da müsste ich jetzt auch gucken, aber ich glaube 16 mm. Wir gucken hier mal. Ja, was sind das? 16 oder 18 mm sind das, ne? Also das ist schon ganz schön stark hier noch. Da unten, da sehen Sie es auch, ne? Die Stärke. Ich glaube, es sind 18 mm. Wie gesagt, alles noch original und wird überprüft, ob das noch okay ist. Falls da irgendwelche Beschädigungen sind, müssen die natürlich gemacht werden. Ne?
Und diese Tanks, die sind über das ganze Schiff verteilt. Wofür braucht man die?
Früher war da Ballastwasser drin und auch Brennstoff. Damals hatte man noch Wechseltanks, ist heute nicht mehr erlaubt. Heute darf man auch keinen Brennstoff mehr im Doppelboden haben. Das müssen alles Hochtanks sein.
Aus Sicherheitsgründen,
falls das Schiff mal aufläuft oder so und einen Riss bekommt in der Außenhaut, da unten im Boden, da darf nichts mehr gelagert werden am Brennstoff.
Sind hier hinter uns 2 Werftarbeiter mit Schweißbrennern zugange. Das sieht ziemlich spektakulär aus, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, bitte macht das nicht kaputt, oder?
Nein, die macht das nicht kaputt. Das wird nachher auch wieder eingesetzt, das Teil, was da rausgenommen wird. Und dann wird auch ein Test gemacht, dass die Schweißnähte dicht sind. Geschieht über Vakuum, das wird da außen raufgesetzt. Und dann wird der Vakuum gezogen. Und wenn da nichts mehr rauskommt, dann ist der Tank wieder dicht. Wird abgenommen, auch vom DNV, vom TÜV.
Hier unterm Schiff zu stehen, die Chance hat man ja normalerweise nicht. Die ersten Meter sind immer, wenn man läuft, glaube ich, schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Wenn man sich so vorstellt, da sind, weiß ich, 30.000, 40.000 Tonnen über uns.
Ja, gut, das ist halt so im Dock. Ne? Bei den neuen Schiffen heutzutage, die großen Containerschiffe, die da 400 Meter lang sind, da sieht das noch imposanter aus. Ne? Wenn man sich denn da so unterstellt und macht ein Foto und sagt so, ich hab das Schiff hochgedrückt, dann ist das schon ein ordentlicher Joke.
Können Sie doch an Ihre erste Werftzeit erinnern, wahrscheinlich bei der Ausbildung, oder?
Ich habe gelernt auf der Werft. Und zwar von 1969 bis 1972 hier in Bremerhaven. Und hier auf der Lloyd-Werft habe ich meine Gesellenprüfung gemacht. Also ich bin von Haus aus gelernter Maschinenschlosser und habe dann den Weg in die Seefahrt gewählt. Erst als Ingenieursassistent und nachher als Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik. Und die habe dann 27 Jahre als leitender Eng gefahren. Und anschließend in meinem Berufsleben habe ich etliche Bauaufsichten gemacht, Schiffe in Betrieb genommen und war die letzten 6 Jahre in der Neubauabteilung. Und da wurden von der Hamburg Süd in Korea Containerschiffe gebaut. Und da war ich also etliche Mal da auf der Werft. Also für mich ist das normales Business.
Aber es ist auch ein Stück weit irgendwie wieder Zurückkehr zu den Wurzeln.
Ja, das ist es. Das ist es. Vor allen Dingen, wenn das so wie hier jetzt in der Werft, wo man sein Berufsleben begonnen hat, ist das schon Erinnerung an alte Zeiten, wenn man so will.
Auf der anderen Seite merkt man wahrscheinlich auch, man wird älter, oder?
Also ich habe das gestern gemerkt, da war ich hier vorne in der Vorpik drin und man ist doch nicht mehr so gelenkig, wie man es mal war. Ich gehe ja normal auch ins Fitnessstudio, aber das kann ich für die nächsten 14 Tage, brauche ich da nicht mehr hin. Das habe ich hier an Bord.
Am Heck der Cap San Diego ist inzwischen ein Gerüst aufgebaut, dort, wo die Wellenabdichtung erneuert werden soll. Den Propeller, die Schiffsschraube, hat Maschinenbauer Artus Lintins zusammen mit einem Kollegen und mehreren Kettenzügen schon etwas auf der Welle nach Achtern gezogen. Der riesige Propeller schwebt in der Luft.
Für uns ist das nichts Besonderes. Du hast hier ganze Propeller, 16, 17 Tonnen, was der sein soll. Da hast du manchmal einer kommt, 20 oder 30 Tonnen, das ja. Wenn du das erste Mal hier bist, dann ist das alles besonders. Wenn du aber seit 10 Jahren, 15 Jahren arbeitest, dann ist für dich wie der Postbote mit seinem Auto fährt. Das ist immer dasselbe. Du gehst da hin und machst deinen Job. Das war's. Ob der jetzt 16 oder 20 Tonnen interessiert dich. Dann hast du nur größere Geschirr dafür. Ne? Mehr nicht.
Aber Respekt vor den schweren Teilen auf der Werft, den hat Artus Lintins.
Ja, das sowieso. Das musst du immer. Immer handelt sich immer um Tonnen. Ne? Ein Fehler und dann kann ganz schnell, ne, anders werden. Aber das ist halt, wenn du jeden Tag hast, achtest du da Selbstgängen sozusagen.
Direkt unter dem Rumpf der Cap San Diego steht Werftarbeiter Marco Walter. Mit Atemschutz, dicker Schutzkleidung und einem Helm auf dem Kopf. Funken fallen zu Boden, als der Schneidbrenner ansetzt. Flüssiger Stahl ist das.
Montageöffnung,
sagt der 54 Jahre alte Marco Walter.
Das ist jetzt hier ein Ballasttank. Der wird neu beschichtet. Da kommt die alte Farbe kommt raus, der wird jetzt erstmal gewaschen, dass der Schlick rauskommt. Dann wird der Tank gestrahlt, Sand gestrahlt, damit die ganze alte Beschichtung runterkommt. Und dann kommt die neue Farbe rauf.
Deswegen läuft da drüber auch so ganz viel Wasser jetzt durch.
Ja, die sind da jetzt gerade am Waschen, deswegen läuft das ganze Wasser raus. Ne?
Mit dem Schweißbrenner da unten durch. Ich weiß, für einen Schiffbauer ist das wahrscheinlich irgendwie Routine, aber mir blutet das Herz, wenn ich das sehe. Man schneidet ein Loch ins Schiff, was eigentlich dicht sein soll.
Das ist richtig, aber das ist ja auch eine Erleichterung nachher für die Maler selber. Da wird nachher schiffsseitig werden die ganzen Öffnungen dicht gesetzt, damit beim Strahlen dann auch der ganze Staub auch nicht ins Schiff reingeht. Und die Leute, die nachher im Tank denn arbeiten müssen, auch strahlen, die müssen ja natürlich auch eine vernünftige Zugbewegung haben. Der Tank ist ziemlich groß, deswegen auch pro Seite 3 Löcher rein. Ne? Das muss ja auch ein bisschen menschenwürdig sein.
Der erste Blick, wenn man da durch ist, ein Loch rein hat, von der Substanz her, ich meine, das ist ein altes Schiff, 65 Jahre.
Oh, es geht. Eigentlich noch ganz gut. Da haben wir schon wesentlich Schlimmeres erlebt.
Also kann man Vertrauen haben,
ja, doch. Ich denke schon.
Und vom Arbeiten her, auch da habt ihr wahrscheinlich ein Gefühl, ist das ein anderer Stahl damals gewesen?
Ja.
Gibt es da Unterschiede?
Ich meine, oftmals merkt man das denn zumindest auch beim Schweißen. Ne? Man hat schon einiges erlebt, auch richtig alte Schiffe, die vielleicht schon 100 Jahre alt sind. Das war sowieso ein ganz anderer Stahl. Wahrscheinlich auch viel mehr Kohlenstoff drin. Also teilweise, also ich würde schon sagen, der Stahl war schon irgendwo nachher tot. Ne? Also da von der Substanz, das war nicht so wie mit dem heutigen Stahl. Das kann man nicht vergleichen, mit Sicherheit. Aber trotzdem, Chapeau und Hut ab, wie die früher die Schiffe gebaut haben. Und vor allen Dingen auch, okay, bei denen jetzt hier nicht so, aber sonst auch genietete Schiffe. Also das war schon eine Glanzleistung. Ne?
Das heißt, heute geht's leichter?
Ja, man hat ja schon vielerlei Hilfen und Möglichkeiten, was seinerzeit ja nicht so der Fall war. Ne?
Jetzt hier, ich meine, ihr seid rund ums Jahr irgendwie bei jedem Wetter draußen. Freut man sich über Frühling?
Auch, sicher. Aber normal optimale Temperatur, sage ich mal ganz einfach, so bei 10 Grad, das reicht. Weil zu warm ist dann nachher auch wieder schlecht. Dann ist man viel zu sehr am Schwitzen, würde man sich am liebsten ausziehen. Aber bei gewissen Arbeiten ist es ein bisschen schlecht und ungünstig.
Ne? Warum wird es eigentlich auf der Werft immer am Ende knapp mit der Zeit?
So, eigentlich immer so, ne? Noch schlimmer ist ja dann, wenn man sieht, mal wegen irgendwelche Passagierschiffe. Kurz vor Fertigstellung, vielleicht eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher, denkt man auch, das schaffen die nie und trotzdem fertig. Ne?
Und das ist Werftarbeit?
Ja, normal, klar.
Macht man noch eine Sonderschicht?
Wenn es mal sein muss, ja. Ne? Ja.
Vom Gefühl her, ich meine, ihr macht hier auf der Werft alle möglichen Schiffe, von Kreuzfahrtschiffen über Frachterreparaturen. So ein historisches Schiff, was ja doch erst noch mal was, ist das was anderes?
Nicht wirklich. Unterm Strich, Schiff ist Schiff.
Guckt man nicht, was drüber ist.
Richtig, genau. Oft genug hat man ja auch irgendwelche Schiffe, da ist man selber nicht einmal drinne gewesen. Im Schiff hat man das Schiff nie von innen gesehen. Also man meistens nur von außen irgendwo bei. Ne?
Hier haben sie euch mal reingelassen?
Ja, ich war hier schon mehrfach drauf auf dem Schiff. Weil das ist jetzt für mich das dritte Mal, dass sie jetzt hier sind.
Nicht nur unter der Kap San Diego im Dock wird gearbeitet auf der Werft, auch an Deck geht es geschäftig zu. Matrose Dirk Jacobs ist einer der Ehrenamtlichen im roten Overall. Mit 84 Jahren ist er einer der Ältesten, wenn nicht gar der Älteste auf der Werft.
Ja, hier oben sind all die Masten eingerüstet, damit auch zum Beispiel die Leute von der Firma Seilhering diesen Auftrag machen können. Alle Drähte, alles Laufende gut vom Ladegeschirr wird ausgetauscht. Das heißt, alle alten Drähte rausgezogen, neue reingefädelt und wieder aufgewickelt. Und das alte kommt dann in den Schrott, die alten Drähte kommen in den Schrott.
Warum muss man das regelmäßig machen?
In größeren Abständen regelmäßig, weil durch das viele Bewegen, was wir also auch in Hamburg haben, zum Beispiel dadurch, dass wir bei Luke 4 ständig Proviant, Wäsche und so weiter wünschen und damit dass die Drähte bewegen und in Luke 3 die gesamte Lichttechnik und die gesamten Getränke in die Partyluke rein und raus hieven und die ständig in Bewegung sind. Dadurch werden sie abgenutzt und aus Sicherheitsgründen werden sie dann ersetzt.
Und das Ladegeschirr ist heute ja bei Schiffen eher selten. Können das noch so viele Firmen?
Nee, die Firmen machen es nicht. Ladegeschirr fahre ich. Also Firmen, die wechseln aus und fahren das Ladegeschirr mache ich selber, weil ich es gelernt habe. Und Ladegeschirr heute haben wir eigentlich nur noch auf Schiffen, die Projektladung machen. Also Dinge, die nicht in den Container passen und dann eben über Ladegeschirr, meistens aber über Kräne, nicht mehr dieses Ladegeschirr mit Ladebäumen, verstaut und geladen und gelöscht werden. Ja.
Wann haben Sie das gelernt? Wo haben Sie das gelernt?
Ich bin nach der Schule, habe eine Ausbildung als Matrose gemacht und bin 7 Jahre dann selber gefahren. Und es war also die Zeit, ich bin 1958 angefangen, da gab es nur dieses Ladegeschirr. Kräne waren die große Ausnahme. Diese Schiffe haben ja vorne und achtern jeweils einen Wippkran. Das war was ganz Neues und Modernes. Kommt übrigens aus Hamburg, Kampnagel hat die Kräne gebaut. Und ja, das gehört zur Ausbildung. Das, nicht nur das Fahren mit dem Ladegeschirr, das Bedienen, sondern auch die ganze Pflege. Das heißt abschmieren, Blöcke wechseln, kontrollieren, reparieren. All das war ganz normale Ausbildung als Matrose.
Finden Sie noch Menschen, denen Sie das weitergeben können? Weil irgendwann stirbt das ja sonst aus.
Ja, das machen wir ja mit jedem, der kommt. Die machen erstmal ein gründliches Training mit mir, Erklärung. Was hier bei diesen hier noch dazu kommt, schwieriger ist, wir haben eine Umrüstung gehabt, ungefähr anderthalb Jahre, nachdem das Schiff gebaut worden war. Schon also 1963, eine Umrüstung auf Automatikgeschirr. Also das ist eine spezielle Automatik, die es erlaubt, mit den Bäumen zu arbeiten, sie zu stellen mit einer Person von einer Zentrale aus. Und das ist doch kompliziert und tricky im Grunde genommen, spart Arbeitskraft, aber ist nicht so einfach im Grunde genommen. Man kommt so ein bisschen ähnlich durcheinander wie Carlo bei euch am Regiepool, der dann auch ab und an mal, weil es zu viele Knöpfe waren, seinen kleinen Bockmist gebaut hat. Und da machen wir also für jeden, der kommt und von dem wir wissen, er bleibt länger, machen wir tatsächlich dann auch eine ziemlich gründliche Schulung. Mit ein bisschen kniffligen Aufgaben. Der Haken muss in einen Eimer, der überall verteilt wird, genau reingelegt werden und so.
Jetzt mal hier zur Werft zurück. Sind Sie von die ganze Zeit hier jetzt auf der Werft dabei?
Ja, ich bin von Anfang an dabei. Ich fahre auch nicht nach Hause, auch am Wochenende. Wir machen also jetzt 3 Wochen durch, im Grunde. Aber bei so einem Wetter macht es auch Spaß, oder?
Bei dem Wetter schon, kann auch mal anders kommen, aber man hat ja keine ruhige Minute eigentlich aber auch, oder?
Wenn man am Schiff ist, nein, eigentlich nicht, weil immer irgendjemand kommt und sagt, hast du das Werkzeug, wo finde ich das? Und gleichzeitig man eben, oder in diesem Fall ich selber mit den Leuten von der Firma, die Drähte tauschen.
Man könnte zwischendurch noch mal ein bisschen auch genießen, dass man letztendlich sieht, dass das Schiff, dass es vorangeht?
Ja, im Augenblick, ich sehe nicht so viel. Man würde zum Beispiel viel sehen, wenn man unten im Dock wäre. Durch das Waschen, das wird sauber, da kommen die Ketten runter und alles Mögliche. Der Propeller kommt weg und geht wieder rauf, da wird man was sehen. Hier im Augenblick ist nur Wuhling, Wuhling, Wuhling. Jeder versucht sich am anderen vorbeizuschlängeln und die Absperrung möglichst zu umgehen, weil die Wege sonst sehr lang werden. Und eigentlich im Kopf habe ich immer nur, so, das muss weg, das muss weg, das muss weg und pass auf, da liegt das Werkzeug noch, da liegt das Werkzeug noch, damit es nachher irgendwann wieder, insbesondere wenn die Gerüste weg sind, wieder in Ordnung kommt. Aber wir haben einen guten Anschläger für den Kran hier. Der sorgt selber auch immer schon für Ordnung, dass also nicht irgendwas noch rumsteht an Ladung, was nicht mehr gebraucht wird. Der hat es dann also sehr schön schnell mit dem Kran entsorgt das und ist auch drauf aus, dass möglichst viel freie Fläche da ist, die wir brauchen.
Das Hamburger Hafenkonzert unter und auf der Kap San Diego, und zwar im Werftdock in Bremerhaven. Fast keine Stelle an Bord des Schiffes ist für die Arbeiter im Moment tabu. Schließlich geht es in der Regel nur alle 5 Jahre in die Werft. Und den Hut, pardon, den Helm auf, hat Ann-Kathrin Rüß, die Geschäftsführerin der Kap San Diego Betreibergesellschaft. Frau Rüß, wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Moment auf und an der Kap San Diego?
Ja, insgesamt sind das 80 Mitarbeitende, die hier aktiv sind und tagtäglich alles geben, um den Zeitplan einzuhalten und die ganzen Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.
Teil ist die Werft, aber es sind auch viele Ehrenamtliche. Also man erkennt sie an den roten Overalls. Wie viele sind da mitgekommen?
15 bis 20 Ehrenamtliche sind hier pro Woche aktiv, also allerhand. Wir versuchen natürlich vieles in Eigenregie zu machen, um die Kosten möglichst gering zu halten. Ja, aber die Werft ist natürlich sehr unterstützend dabei.
Wir hören gerade im Hintergrund, hier wird oben an den Masten, an dem Ladegeschirr entrostet. Was passiert wirklich insgesamt hier alles?
Ja, insgesamt wird hier sehr, sehr viel gemacht. Wir haben über 200 Werfpunkte, die hier abgearbeitet werden. Jetzt diese Woche lag der Fokus auf der Außenhautreinigung. Also der gesamte Muschelbewuchs vom Unterwasserschiff wurde abgenommen. Mit Hochdruckreiniger wurde der abgemacht. Jetzt starten die Entrostungsarbeiten. Ganz viele Arbeiten erfolgen auch in den Tanks. Gerade der Doppelbodentank 2 ist eine große Baustelle. Da wird auch der ganze Rost erstmal abgetragen und der Tank wird neu konserviert. Und wir sehen es hier auch an Deck. Die Masten sind eingerüstet. Das heißt, 3 große Masten werden hier entrostet und dann erhalten sie auch einen neuen Anstrich. Ja, also sehr, sehr viel. In der Maschine wird natürlich auch viel gearbeitet. Die ganzen Ventile werden aufgenommen und wieder in Stand gesetzt. Heute wurde der Propeller eben abgenommen, damit die Simplex-Abdichtung getauscht werden kann. Ja, es wird überall gewerkelt und Stand jetzt sind wir aber noch im Zeitplan, sodass wir am 31.03. wieder zurück sind an der Überseebrücke.
Aber in der Kombüse nicht, oder? Also das heißt, man macht die Verpflegung hier auch an Bord.
Ja, in der Kombüse wird im Moment nicht gearbeitet. Wir haben hier Gott sei Dank einen ganz tollen Werft-Caterer, der uns täglich mit Essen versorgt. Also Kombüse ist an Bord geschlossen, aber wir bekommen trotzdem noch Verpflegung.
Wenn ja so viele Ehrenamtliche an Bord sind, haben die mal Platz zum Übernachten oder wie macht man das?
Nein, an Bord können wir im Moment nicht übernachten. Dafür sind zu viele Arbeiten hier an Bord, also das geht nicht. Aber wir sind hier wunderbar im Hafenhostel im Bremerhaven untergebracht. Und ja, das läuft sehr gut dort.
Und wann hat man da wirklich Feierabend, wenn man vom Schiff geht? Oder denkt man da noch weiter, macht man noch weiter Pläne und morgens wacht man auf und sagt, oh, habe ich vergessen?
Definitiv. Also der Kopf ist voll mit all den Projekten und alles dreht sich um die Cap San Diego. Also so richtig Feierabend ist nie. Aber wir werden meistens hier so gegen 17 Uhr von dem Werft-Shuttle abgeholt und dann im Hostel starten aber noch die ganzen Nacharbeiten, Dokumentationsarbeiten, nochmal Finanzkontrolle. Also ich sag mal, der ganze Bürokram erfolgt dann.
Stichwort Finanzkontrolle, das ist hauptsächlich ja natürlich auch Ihr Job als Geschäftsführerin. Wie teuer darf es werden und reicht das Geld?
Genau, wir haben 1,5 Millionen zur Verfügung. Stand jetzt passt das. Aber bei so einem alten Schiff weiß man nicht, was vielleicht noch aufploppt. Also im Moment sieht alles gut aus, aber wir sind noch nicht ganz durch. Wir drücken mal die Daumen, dass das alles passt, aber Stand heute ist alles im grünen Bereich.
Wenn das Schiff dann wieder im Wasser ist, zurück nach Hamburg, dann machen alle Beine hoch und erstmal Urlaub oder nicht?
Nein, also die Saison startet dann für uns, Ostern steht vor der Tür, das ist für uns Saisonstart. Das Hotel ist wieder gebucht, Events finden wieder an Bord statt, dann kommt der Hafengeburtstag, da starten wir dann auch in die Fahrtensaison, da haben wir 3 Ausfahrten, also an Ausruhen ist nicht wirklich zu denken, aber das macht nichts. Wir mögen das, wenn das Rad sich dreht.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, heute von der Cap San Diego, die gerade auf der Werft in Bremerhaven zum TÜV ist. In ein paar Tagen ist sie zurück in Hamburg.
In der kommenden Woche lassen wir uns den Wind um die Nase wehen. Konkret, wir fragen nach, wie es um die Windenergie hier im Norden steht. Wie schnell geht es eigentlich mit Genehmigungen für Windturbinen? Wie ist die Nachfrage in den Kommunen für Strom aus Wind? Und wie die Akzeptanz der Anwohner? Hamburg hat ehrgeizige Klimaziele. Welche Rolle spielt dabei die Windenergie an Land?
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche.
Für heute tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.